Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Na, seid ihr alle wach? Heute ist Donnerstag, der 9. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben am heutigen britischen Rock'n'Roll-Tag.
Ja, und auch heute Morgen rocken wir um 7.07 Uhr wie immer gemeinsam. Also gemeinsam bedeutet mein Kollege, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen, Malte.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Guten Morgen auch dir. Guten Morgen, liebe Hörer.
Wir begrüßen euch zum ersten Sportpodcast des Tages und dem einzigen Sportpodcast, der wirklich für Rock'n'Roll Lifestyle steht. Wir sind ganz wilde Jungs, du vor allem, Malte, mit deiner Rockermähne. Yeah. Hast du heute Morgen deine Kaffeetasse schon wieder gegen die Wand geworfen?
Nee, aber ich bin auf das Quietschetier meines Sohnes getreten. Das hat auch für eine Menge Krach gesorgt.
Und Ärger wahrscheinlich.
Natürlich. Und das hat spitze Krallen. Das tat weh im Fuß.
Ja, aber du bist eine Maschine. Da passiert doch nichts.
Ja, Rock'n'Roller, ne? Apropos, Andreas, das führt uns direkt zu unseren heutigen Themen. Da haben wir natürlich auch mit Rockstars im weiteren Sinne zu tun. Zum Beispiel dem letzten Rockstar der Fußballbranche, Stefan Effenberg. Tätowiert, exzentrischer Kleidungsstil, schwierig im Umgang. Das ist ein richtiger Rock'n'Roller und einer, der auch nie verlegen ist, seine Meinung ganz laut rauszubrüllen, egal wie durchdacht sie ist.
Der Züngler, wie man ihn nennt. Ach nee, der Tiger, das war das. Er hat mal wieder gebrüllt. Allerdings nicht richtig, sondern schriftlich. In seiner Kolumne hat er einen Modus entwickelt, der die Bundesliga spannender machen soll. Wir unterziehen diesen Vorschlag als Top-Thema einem Realitätstest.
Züngler, ja, vielen Dank. Jetzt habe ich wieder dieses Oktoberfest-Bild vor Augen.
Ganz
das
genau.
Ist fast so schlimm wie das Bild von Mutter und Sohn Lasogga. Na gut, aber wir haben auch was Seriöses in der Sendung, nämlich den Restart der European Tour im Golf. Deutschlands Topspieler Max Kiefer ist dazu im Interview zu Gast. Und wir schauen auch noch zu den Prose Bamberg. Die wollen nämlich nach langer Durststrecke bald wieder, natürlich, rocken.
Dazu haben wir mit O.J. Simpson und Tarzan Johnny Weissmüller noch weitere Rockstars des Sports, positiv wie negativ allerdings, in der Sendung. Und natürlich auch noch Top und Flop und den Ausblick auf den heutigen weiteren Sporttag für euch. In diesem Sinne, let there be rock!
Top-Thema.
Die Bundesliga-Saison im Oberhaus ist beendet, alle Entscheidungen gefallen oder ist es Zeit, sich mal ein paar grundsätzlichere Gedanken zum Fußball im Allgemeinen und zur Chancengleichheit in der Bundesliga im Speziellen zu machen und sich mal zu überlegen, wie man denn die Dominanz der Bayern, die Übermacht der Bayern vielleicht etwas eindämmen könnte. Stefan Effenberg hat das auch gemacht in seiner Kolumne auf t-online.de.
Und da hat er einen Vorschlag ausgearbeitet, mit dem das seiner Meinung nach gelingen könnte. Effenberg schlägt also vor, die 18 Bundesliga-Clubs in zwei Neunergruppen aufzuteilen. Die Teams spielen dann jeweils in Hin- und Rückspielen gegeneinander. Die besten vier jeder Gruppe und der beste Fünfte treten dann wieder in einer Neunergruppe gegeneinander an und spielen ihre Meisterschaft aus. Die anderen neun Teams spielen um den Klassenerhalt.
Wir haben mal unseren Fußballexperten von 90plus.de, Christoph Albers, gefragt, was er denn von den Gedankenspielen des Tigers hält. Und sagen wir mal so, er ist nicht mit allem einverstanden, was sich Effenberg da ausgedacht hat.
Sein Vorschlag beinhaltet im Grunde ein Modell, nach dem die abschließende Tabelle aus vier kleinen Ligaturnieren gebildet wird. Das klingt für mich im ersten Moment abstrus und im zweiten Moment, wenn ich ganz ehrlich bin, immer noch. Ich konnte seinem Vorschlag zwar auch einige positive Aspekte abgewinnen, doch seine Einschätzung, dass das die fairste Variante wäre, teile ich nicht. Außerdem habe ich auch durchaus Bedenken, dass es tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielen würde.
Was wären denn positive Aspekte, die du Effenbergs Vorschlag abgewinnen könntest?
Events wie die Auslosung könnten auch durchaus größere internationale Beachtung und Aufmerksamkeit nach sich ziehen, was dann natürlich auch andere Vermarktungs- Möglichkeiten mit sich bringen würde, wodurch auch größere Einnahmen erwirtschaftet werden könnten. Außerdem hat man natürlich zum Ende der Hinrunde in den jeweiligen Ligen sicherlich mehr spannende Konstellationen und am Ende auch nochmal durch zwei Ligen und die jeweilige Konstellation andere spannende Konstellationen, die sie sicherlich gut vermarkten lassen würden. Das heißt, dass man insgesamt wahrscheinlich mehr Spannung und vor allem über das Jahr besser verteilte Spannungskurven hätte. Wie gesagt, für die TV-Vermarktung sicherlich irgendwo interessant. Außerdem, und da muss man auch ehrlich sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen sehr früh in der Saison fallen, auch extrem gering. Und das ist sicherlich eins der Hauptziele, die Effenberg damit verfolgt.
Das war das, was du Positives an Effenbergs Vorschlag findest. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Nachteile?
Dieses System würde in erster Linie vor allem auch dazu führen, dass gute Teams deutlich häufiger gegen gute Teams spielen und schlechte Teams deutlich häufiger gegen schlechte Teams spielen würden. Das heißt im Grunde, dass Teams sich teilweise viermal in der Saison begegnen und teilweise gar nicht begegnen würden. Das ist natürlich auf der einen Seite auch für den Zuschauer langweilig, der dann viermal dasselbe Spiel sieht. Und gerade bei den nicht so gut spielenden Teams ist das sicherlich nicht besonders attraktiv. Und genau das würde dann natürlich auch dazu führen, dass die kleinen Teams überproportional benachteiligt werden. Das heißt, dass sie weniger Aufmerksamkeit erfahren, dass sie mit weniger Zuschauereinnahmen rechnen können und dass sie insgesamt weniger im Fokus stehen, höchstens wenn es am Ende um den Abstieg geht. Gute Teams würden dagegen überproportional bevorteilt werden, weil sie noch öfter gegen gute Teams spielen würden, noch öfter die Möglichkeit hätten, mehr Erlöse zu sammeln und mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen würden. Außerdem, und das muss man ja auch sagen, ist es nicht unbedingt im Sinne der sportlichen Integrität, wenn sich nicht jeder mit jedem messen würde.
Kannst du uns das vielleicht an einem Beispiel erläutern?
Nehmen wir zum Beispiel mal an, dass der FC Bayern in einer Gruppe ist, ja, zum Beispiel auch mit Borussia Dortmund und RB Leipzig und die andere Gruppe ist deutlich schwächer. Dann haben andere Teams natürlich deutlich bessere Möglichkeiten, in die Meistergruppe zu kommen als andere Teams, sodass auch eventuell Teams, die gar nicht dahin gehören, in die schwächere Gruppe kommen. Am Ende sehe ich auf jeden Fall so, dass der sportliche Wettbewerb in seiner Integrität auf jeden Fall eingedämmt wird und dass wir da auf jeden Fall Nachteile haben. Ich bin kein Freund von solchen Dingen und auch Beispiele in anderen Ländern haben ja bereits gezeigt, dass diese Nachteile mit solchen Systemen einhergehen. In Belgien zum Beispiel gab es immer wieder Kritik von kleineren Teams und auch in Dänemark ist das durchaus der Fall. Ich sehe also vor allem, dass es der Elite weiterhelfen würde, ja, und den kleineren Teams schaden würde, was letztendlich, wenn das nicht mit anderen Solidarmaßnahmen, wie zum Beispiel einer grundlegenden Umverteilung von TV-Geldern einhergehen würde, dass das letztendlich die bestehenden Strukturen ja weiter verfestigen würde. Es würde, glaube ich, langfristig die Kräfteverhältnisse nicht ändern und letztendlich, und das zeigen ja auch die Beispiele der anderen Länder, sind es eh immer die gleichen Teams, die am Ende oben stehen. Und ich bezweifle, dass der Meister in solchen Konstrukten einen anderen Namen tragen würde, als es in einer 34 Spieltage normalen Liga der Fall wäre. Das heißt, im Grunde, abgesehen von möglichen Vermarktungspotenzialen, geht es am Punkt vorbei. Und damit sehe ich am Ende nicht, dass damit geholfen wäre. Für mich als Fan und als Sportler wäre das keine Variante, die ich unterstützen könnte und erfüllt für mich auf jeden Fall den absoluten Tatbestand der weitergehenden Kommerzialisierung zulasten der sportlichen Integrität. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man einfach nicht mittragen kann, nicht mittragen darf und deshalb würde ich diesen Vorschlag auf jeden Fall ablehnen.
Das sagt Christoph Albers von 90plus.de und was sagt sein Kollege Manuel Behler zu den Effenbergschen Ideen?
Also natürlich muss man feststellen, dass die Dominanz des FC Bayern in den letzten Jahren erdrückend ist. Dennoch denke ich nicht, dass Stefan Effenberg mit seinem Vorschlag des neuen Modus da die Lösung schlechthin parat hat. Denn er schlägt vor, zwei Neunergruppen einzuteilen, die dann jeweils einmal gegeneinander spielen. Da müsste man erstmal schauen, okay, wie fair sind die beiden Neunergruppen dann aufgeteilt? Herrscht da von der Kaderstärke her einigermaßen eine Gleichberechtigung in beiden Gruppen? Klar ist, dass der FC Bayern dann sowieso in beiden Gruppen in die Meisterrunde kommt, weil sich eben dann die ersten Mannschaften dafür qualifizieren würden. Darüber hinaus sieht es Effenberg als Vorteil an, dass dann in die Rückrunde, also in die Meisterrunde, kein Team mit einem besonderen Vorsprung startet, wenn alle wieder bei Null anfangen. Dabei hat er nur leider vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren relativ häufigen Rückstand hatten. Besonders in dieser Saison und in der letzten Saison war das eklatant. Und Bayern hat eben mit starken Rückrunden dann einen Rückstand aufgeholt, sodass dieses Argument auch im Prinzip zunichte gemacht ist. Ich habe jetzt in den letzten Jahren natürlich viele, viele Vorschläge gehört, auch einen Playoff-Modus nach der regulären Saison, den ich auch im Kontext so einer Meisterschaftsentscheidung ein bisschen unfair finde. Wenn jemand nach einer regulären Saison vorne ist, dann sollte er auch Meister sein und nicht irgendwie noch der Vierte oder Fünfte oder Sechstplatzierte eine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Dafür gibt es eben den Pokal in jedem Land. Insofern sehe ich den Vorschlag von Effenberg da ziemlich kritisch. Sicherlich wünschen sich viele, viele Experten, viele Leute, viele Fans mehr Spannung in der Bundesliga und es gibt sicherlich Modelle, mit der diese Spannung hergestellt werden kann. Eine Ideallösung gibt es ohnehin nicht, denke ich, aber dieser Modus, den Effenberg da vorschlägt, ist meiner Ansicht nach nicht praktikabel und vor allem die Argumente, die Effenberg da anführt, dass dann Vorsprung dann einfach zur Rückrunde zunichte gemacht wird oder zur Meisterrunde, würde dann einerseits vielleicht sogar die Bayern bevorteilen, wenn es nämlich dann der Fall ist, dass man ein Überraschungsteam zur Winterpause eben 7-8 Punkte Vorsprung hat, würde dieser Vorsprung eben auch annulliert werden. Von daher glaube ich nicht, dass es eine praktikable Geschichte ist.
Stand jetzt aktuell.
Ab heute kehrt dann auch die European Tour zurück in den Wettkampfmodus. In Atzenbrock in Österreich steigt die Austrian Open, ein co-sanktioniertes Turnier von European Tour und Challenge Tour. Und eine ganze Phalanx von deutschen Golfspielern ist mit dabei, fiebert dem Restart natürlich entgegen. Unter anderem auch Maximilian Kiefer, mit dem ich vor dem Turnierstart kurz sprechen konnte. Max, wie hast du dich auf den Restart vorbereitet?
Ja, ich habe die letzten Wochen zu Hause viel gespielt und gleichzeitig auch viel an der Technik gearbeitet. In der Technik würde ich mich halt wirklich, das ist einige Sachen, die ich verbessern will. Und das ist halt dieses Jahr ein guter Zeitpunkt für, weil zum einen ein bisschen die Zeit war jetzt in letzter Zeit und auch jetzt, dass nicht halt dieser Druck ist, dass man jede Woche performen muss, um irgendwie die Karte oder so zu halten. Deswegen habe ich da einen langfristigen Plan, um die Technik zu verbessern. Da werde ich auch aktuell jetzt diese Woche weiter dran arbeiten, obwohl es halt ein Turnier ist. Und dann probiere ich halt auch wieder viel auf den Platz zu gehen, noch ein bisschen mit der Technik dein Spielgefühl zu entwickeln.
Nun wird ja in dieser Woche vieles anders sein als vor Corona. Wie gehst du damit um?
Es ist natürlich schön, wieder Turniere zu spielen. Für mich war es halt eigentlich ganz entspannt, weil ich im Auto hier hinfahren konnte. Es hat die Sache definitiv einiges leichter gemacht als zu fliegen, denke ich. Und sonst ist es natürlich anders. Aber ich glaube, die Situation ist bei den Turnieren ist halt auch, wie sie ist. Das Hygienekonzept ist natürlich ein bisschen strenger, da ja auch sehr viel dranhängt. Und das muss man jetzt halt einfach da mitmachen und durchziehen. Und dann bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, wenn wir weiter Turniere spielen wollen. Aber wir haben einen sehr schönen Golfplatz hier. Wir haben alle unsere Golfschläger mit und wir haben Platz zum Schlafen. Und Essen gibt's auch, das ist das Wichtigste. Und auf den Rest nehmen, da kann man schon ganz gut mit umgehen, mit Social Distance. Und dass man probiert, so wenig wie möglich die Chance zu geringern, dass man sich was einfängt irgendwo, das ist ja schon machbar.
Die größte Umstellung wird sicher sein, dass keine Zuschauer mit dabei sein werden. Was glaubst du, wie wird das für dich sein?
Ohne Zuschauer ist natürlich, ist okay. Also mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ist besser als gar nicht spielen. Ist halt alles ein bisschen, es fühlt sich vielleicht nicht ganz so krass an wie so ein Turnier, sondern halt irgendwie ein bisschen, man trifft sich und geht spielen, so in die Richtung, aber jetzt mit oder ohne Zuschauer, das Hauptsache, es kann erstmal wieder gespielt werden und das ist eh ganz cool. Ich habe jetzt einen Freund hier, der Caddy macht die nächsten Wochen, von daher haben wir eigentlich eine ganz coole Zeit.
Eine coole Zeit, die wünschen wir Max Kiefer und den anderen deutschen Golfern natürlich von Herzen. Wir freuen uns dann ab heute auf fliegende Bälle in Atzenbrock. Die European Tour, die bleibt ja auch dann in der nächsten Woche noch in Österreich, ehe es dann nach England gehen wird. Mehr Infos zum Restart der European Tour und Stimmen der weiteren deutschen Stars Moritz Lampert und Nikolai von Dellingshausen hört ihr übrigens in der aktuellen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Bayerns Flügelspieler Kingsley Coman. Der war von vielen Experten schon als Auslaufmodell bezeichnet worden, weil die Bayern ja mit Leroy Sané einen Hochkaräter und auch direkten Konkurrenten für Coman verpflichtet hatten. Aber den automatischen Sturz ins zweite Glied muss Coman bei Bayern offensichtlich auch mit Sané im Team nicht fürchten. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der hat nämlich Coman jetzt laut Sportbild als unverkäuflich bezeichnet. Und Coman hatte sich ja, wenn er gesund war, auch ja schon in den letzten Jahren gegen Topstars wie Franck Ribéry und Arjen Robben gut behaupten können. Also scheint eine Zukunft zu haben bei Bayern.
Unser Flop des Tages ist, und ich mag ihn wirklich gerne, aber wir nehmen das jetzt mal sehr objektiv und weniger persönlich, André Schürrle. Der droht nämlich zum Ladenhüter zu werden. Bei Borussia Dortmund hat er keine Zukunft mehr, deshalb würde der BVB den Weltmeister gerne von seiner Gehaltsliste streichen. Problem dabei ist nur, es gibt keine Angebote für Schürrle, obwohl Dortmund bereits gesagt hat und bereit sein soll, für ihn einen ganz schmalen Kurs aufzurufen. Laut Bild soll Schürrle nur 2 Millionen Euro kosten. Dabei war er 2016 noch der zweiteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Vielleicht, Malte, wird er noch günstiger und dann könnten wir ihn uns ins Regal stellen.
Na, da muss er aber noch ein bisschen runtergehen. Sonst 2 Millionen, das reicht knapp nicht.
Geburtstagskind des Tages.
Vom Ghetto-Kid zur Football-Legende, umjubelten Filmstar und verurteilten Straftäter. 3 Karrieren, ein Mann, Orenthal James Simpson, kurz O.J. Simpson. Der wird heute 73 Jahre alt und er war der erste Schwarze in den USA, der landesweit zum Sympathieträger geworden war. Als Running Back der Buffalo Bills, als der er zwar nie den Super Bowl gewann, aber 1973 und 1975 als MVP ausgezeichnet wurde. Und das machte ihn landesweit populär.
Und Simpson schaffte es, seinen Ruhm zu versilbern. Er schloss lukrative Werbeverträge ab, knüpfte wichtige Kontakte und stieg nach Ende seiner Karriere ganz ins Schauspielfach ein. Dort hatte er zuvor immer schon mal so ein bisschen reingeschnuppert, doch erst durch seine Rolle des Detective Nordberg in den 3 Die nackte Kanone Filmen wurde dann auch außerhalb der USA natürlich auch bei uns richtig bekannt.
Doch weltberühmt wurde er erst am 17. Juni 1994, auch wenn es eher zweifelhafter Ruhm war. Wenige Tage zuvor waren Simpsons Ex-Frau und deren Lebensgefährte brutal ermordet worden. Und am Tatort, da fand die Polizei einen blutverschmierten Handschuh und den zweiten Handschuh kurz darauf vor Simpsons Privathaus. Dazu kamen weitere Beweise. Der Staatsanwalt erließ auf jeden Fall Haftbefehl gegen Simpson.
Und dieses Bild von dem blutverschmierten, in Blut getränkten, zusammengeschrumpften Handschuh, ein Golfhandschuh, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist einfach so, das hat sich irgendwie eingebrannt. Es war der erste wirklich medial groß aufgezogene Prozess, aber vor allem Flo Simpson damals auch vor der Polizei und die Verfolgungsjagd, die wurde live im US-TV übertragen. Achtung, 95 Millionen Menschen sahen dabei zu. Die Bilder gingen um die Welt, genauso wie die Bilder von Simpsons Verhaftung und des daraufhin folgenden Mordprozesses gegen ihn. Die Mordanklage beruhte allerdings nur auf Indizien und die waren nicht stichhaltig genug für eine Verurteilung. Vom Mordverdacht wurde Simpson also in einem aufsehenerregenden Verfahren freigesprochen, obwohl immer Zweifel an seiner Unschuld blieben.
In den Knast musste er auf jeden Fall aber trotzdem Jahre später wegen eines ganz anderen Vergehens. Zusammen mit Komplizen hatte er nämlich in einem Hotel in Las Vegas 2 Sammler von Fanartikeln bedrängt und sie gezwungen, persönliche Erinnerungsstücke von ihm wieder herauszugeben.
Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß und möchte mit der Vergangenheit und seinen negativen Schlagzeilen nicht mehr behelligt werden. Bleibt noch dazu zu sagen, damals wurde er ja auch in einem Zivilprozess von den Angehörigen seiner Ex-Frau verklagt und da wurde er verurteilt. Das war ja auch so etwas, wo man gesagt hat, wie kann der denn in einem Strafverfahren freigesprochen, aber im Zivilprozess für schuldig erklärt werden, hat ihn viele Millionen gekostet. Aber ein bisschen feiern wird er heute trotzdem. Er hat Geburtstag und wir sagen deshalb Happy Birthday O.J. Simpson.
Heute in der Sportgeschichte.
Und wir bleiben bei sportlichen Schauspielern bzw. mäßig schauspielenden Sportlern. Mit Knast hat unser sportlicher Jahrestag allerdings nichts zu tun. Wir kommen zum Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller, der vor seiner Zeit als König des Dschungels, der König des Schwimmbeckens war. Fünffacher Olympiasieger war Johnny Weissmüller in seiner Karriere und er stellte sage und schreibe 51 Weltrekorde auf.
Und das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Weissmüller als Kind wasserscheu gewesen war, viele Jahre überhaupt keine Lust hatte auf das nasse Element. Erst mit 15 fing er mit dem Schwimmen an, weil ihm sein Arzt das damals verordnet hat. Johnny war als Kind oft krank gewesen. Durch das Schwimmen sollte er seine Abwehrkräfte steigern und seinen doch sehr schwachen Körper stärken, hat er dann auch getan.
Ja, es war offensichtlich auch bitter nötig, denn als er mit 15 zu einem Schwimmclub ging und sagte, hey, ich möchte mal mitmachen, da hatten sie ihn erstmal weggeschickt, denn er war viel zu schmächtig. Aber das Talent, das haben sie dann doch irgendwie noch erkannt und die Muskelmasse, die baute er dann durchs regelmäßige Training relativ schnell auf und die Erfolge, die ließen auch nicht lange auf sich warten. Mit 17 wurde er erstmals US-Meister und kurz nach seinem 18. Geburtstag, da durchbrach er am 9. Juli 1922 eine Schallmauer.
Er verbesserte den Weltrekord über 100 Meter Freistil und blieb als erster Mensch überhaupt unter einer Minute, und zwar 58,6 Sekunden. Das war der endgültige Durchbruch für ihn als Schwimmer und der Grundstein für seine spätere Karriere dann auch als Schauspieler. Und weißt du, was ich mir jetzt wünsche zum Abschluss dieses historischen kleinen Abrisses über Johnny Weissmüller?
Na?
Malte, mach mir bitte den Tarzan.
Ich hab Angst. Ja.
Übrigens war Johnny Weissmüller ein großer Jodelfan.
Stimmt.
Und das war ein Jodler. Und dieser Jodler wurde dann in der Produktion so zusammengeschnitten, dass sich daraus der Tarzan-Schrei ergeben hat. Also eigentlich war das ein Jodler. Ja.
Aber bei mir war es eben live, da war nichts geschnitten.
Ja, und einen besseren Tarzan habe ich die letzten 20 Minuten auch nicht gehört.
Stand jetzt aktuell.
Nein, das war keine besonders gute Saison gewesen für die Brose Bamberg. Die Corona-Krise, die hat jede Menge Geld gekostet und der sportliche Erfolg, der ließ ja auch zu wünschen übrig. 9-mal sind die Brose Bamberg in der BBL schon Meister geworden, aber seit 3 Jahren, da standen sie in keinem Endspiel mehr und in diesem Jahr war sogar bereits im Viertelfinale Schluss. Keine zufriedenstellende Bilanz, das musste auch Michael Stoschek gestern auf einer Pressekonferenz einräumen. Er ist der Aufsichtsratschef und mit seiner Firma Brose Mehrheitsgesellschafter des Vereins.
Auf der anderen Seite ist es keine Frage, dass wir mit unserem sportlichen Erfolg in den letzten Jahren nicht zufrieden gewesen sind. Das entsprach nicht den Ansprüchen, die wir und die unsere Fans an unseren Club stellen.
Und damit das in der neuen Saison anders wird, wird aktuell der Neustart vorangetrieben. Nach dem Motto, Freak City muss wieder freakig werden. Und damit das passiert, wurden bereits Trainer und Management ausgetauscht. Johann Rojakas ist der neue Coach und durfte sein eigenes und eingespieltes Team mit nach Bamberg bringen. Das sei eins der Learnings aus den letzten schwächeren Jahren gewesen, erklärte Stoschek, dass man dem Coach ein vertrautes Umfeld bieten möchte. Der Start des neuen Trainers, der verlief allerdings noch nicht so ganz nach Wunsch, wie er selbst erzählt hat.
Ich bin hier, um sozusagen in Bamberg, gestern angekommen, aber leider ist mein Rental-Truck mit all meinen Sachen ist in Panne gekommen. So all meine Sachen stehen jetzt irgendwo in Kassel, in einer Garage für die nächsten 3 Tage. Hoffentlich bekomme ich noch ein extra Polo in die nächsten Tage, dass ich noch ein bisschen kann umkleiden.
Bleibt aus Bamberger Sicht zu hoffen, dass dieser Start jetzt kein schlechtes Omen für die sportlichen Ambitionen des Clubs ist. Rojakas und sein Team haben auf jeden Fall schon mal die Planung für die neue Saison angefangen. Und was will der Trainer in erster Linie ändern?
Wenn man hier so rum die Halle fährt und man muss die Treppe umhoch und man kommt dann in die Halle. Ich hatte immer das Gefühl, dass man schon dann 10-0 zurücklegte. Ja? Und auch wenn das Spiel dann vielleicht am Ende ein bisschen knapp war, aber dann war da vielleicht eine Schiedsrichterentscheidung, wo die Zuschauer nicht mit einverstanden waren, dann wussten wir auch, oh, jetzt wird es richtig schwierig. So, ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt an die andere Seite vom Spielfeld sitze, weil einfach auch das, wie sagt man, das Neues in Bamberg ist doch etwas anders, als man irgendwo anders belebt. Ich hoffe, dass wir wirklich ein richtiges, geiles Heimvorteil wieder können bekommen und kreieren. Und so soll auch sein, denke ich. Ja. Wir sind Bamberg und unser Ziel ist, eigentlich jedes Heimspiel zu gewinnen.
Damit der Funke vom Court wieder auf die Ränge überspringen kann, soll sich auch personell was ändern im Team. Klar ist bereits, Elias Harris und Luis Olinde werden den Verein verlassen. Jetzt sollen erstmal die deutschen Kaderplätze besetzt werden und danach werde man schauen, ob auch ausländische Spieler helfen könnten, die Ziele in der neuen Saison zu erreichen. Zudem soll auch im Nachwuchsbereich wieder einiges gemacht werden. Das kündigte Philipp Galewski an, der ist der neue Geschäftsführer und Galewski, der bringt viel Erfahrung in dieser Position mit. Er war ja bereits in gleicher Funktion bei Medi Bayreuth in Amt und Würden und er hat klare Ziele gesteckt.
Da müssen wir extrem dran arbeiten, dass wir einfach diese Marke Borussia Bamberg wieder zum Strahlen bringen, wie es vor einigen Jahren noch war, und dass Freak City auch wieder aufersteht, weil es ist, war es auch so ein bisschen in einer Art, wie soll ich sagen, Dämmerschlaf, oder es wurde nicht mehr so wahrgenommen, zumindest gefühlt für mich als Außenstehender, ne, natürlich als Bayreuther auch noch, für mich war das nicht mehr das Freak City, das wir eigentlich kannten und das wir auch gehasst und beneidet haben, ja.
Und das trotz erheblicher finanzieller Einschnitte durch die Corona-Krise. Aber der Weg zurück an die Spitze in Basketball-Deutschland soll nicht an fehlendem Geld scheitern. Das machte Brose-Boss Stoschek deutlich und gab auch schon das Saisonziel aus.
Trotz alledem, glaube ich, haben wir einen Etat, mit dem sich im Vorderfeld Basketball spielen lässt. Unser Ziel kann immer nur sein, mindestens das Halbfinale zu erreichen. Und mit dieser Vorgabe und mit dieser Ambition freue ich mich auf einen schnellen, attraktiven, spannenden Basketball.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Natürlich gibt's auch heute wieder Fußball satt aus England, Italien und Spanien. Inter ist nach der Heimniederlage gegen Bologna so ein bisschen unter Zugzwang geraten, muss bei Hellas Verona gewinnen, um nicht noch mehr Boden auf Lazio und Juve zu verlieren. Die Bilanz gegen Hellas dürfte die Nerazzurri allerdings optimistisch stimmen. 11 der letzten 13 Duelle hat Inter wettbewerbsübergreifend gewonnen.
Und dann wird auch noch Tennis gespielt in Kitzbühel bei den Team Sevens. Dort stehen heute die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Malte, wer spielt denn?
Bautista Agut gegen Novak, Rublev gegen Rüd, Thiem gegen Struff und Berrettini gegen Kachanov.
Gut, ich bin nämlich eben fünfmal schon über die Namen gestolpert beim Durchlesen. Du kannst das dann einfach besser. Und es werden die Halbfinalteilnehmer entschieden. Dann ist es auch noch die Hälfte der Namen.
Jetzt hast du den Leuten draußen auch noch erzählt, dass wir schneiden.
Tun wir das?
Nein. Wir hören lieber auf für heute mit Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich auch wieder ohne Schnitt wie jeden Werktag um 7.07 Uhr pünktlich auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Machen wir selbstverständlich dann auch morgen zum Wochenausklang wieder.
Also habt einen schönen Donnerstag, kommt gut durch den Tag und denkt daran, morgen früh 7.07 Uhr haben wir Stand jetzt wieder einen Termin.
Abonniert uns gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dann könnt ihr uns auch bewerten. Also ein paar Sterne würdet ihr uns doch geben, wenn ihr uns mögt. Ich denke mal, das tut ihr. Und wenn ihr uns was schreiben wollt, freuen wir uns auch darüber gerne. Kleine Rezension bei iTunes, da sind wir sehr offen für eure Gedanken.
Und mehr Podcasts aus der Welt des Sports natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de. Das läuft doch hier wie geschnitten Brot.
Natürlich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen und natürlich uns beiden Rockstars auch auf einem kleinen, aber feinen Foto. Vielen Dank für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Yippie-yay.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.